Oft ist es ja so, dass man, wenn man inmitten von schönen Dingen ist, man es gar nicht mehr erkennt. Ich hoffe, dass ihr erkennt, was ihr hier für eine schöne Gemeinde habt. Ich sehe es von außen auf jeden Fall, wenn ich herkomme, die Karin auch. Wir haben uns kurz eben im Gebet hier schon versammelt und da kam das zum Ausdruck. Ist cool hier bei euch. Aber oft sieht man das nicht. Aber das nur zur Ermutigung, da will ich jetzt nicht den ganzen Morgen drüber reden. Ich bin vorhin gefragt worden, sprichst du heute wieder über Esoterik? Ja? Ich spreche heute nicht über Esoterik, obwohl es den Bereich wieder ein bisschen streift. Heute ist eine absolute Ausnahmepredigt. Sowas habe ich selber noch nie gemacht. Ist interessant. Und Gott hat mich gestern wirklich sehr, 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 sehr berührt bei der Vorbereitung. Weil ich mal auf das Kleingedruckte in der Schrift geguckt habe in der Bibel. Wir werden also heute, ich habe auch gar keine Notizen, wir werden heute viele Bibelstellen sehen, sehr viele. Ihr werdet nicht mitkommen, aber ihr könnt sie euch aufschreiben. Also wer so ein bisschen Erfahrung hat mit Einlegern, seht ihr, da ist einiges markiert. Ja. Wir werden uns nämlich heute mal mit dem Thema beschäftigen, wo Jesus das Kleingedruckte zum Ausdruck, so wie diese Sehnsucht, die wir eben gesehen haben. Das hatte ich noch gar nicht gesehen oder markiert jetzt. Die Sehnsucht für das Abendmahl, die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Er sehnte sich. Und so habe ich die Bibel mal untersucht, also die Evangelien, nur die Evangelien, mal untersucht nach dem Thema, wo bringt Jesus Gefühle zum Ausdruck? Sehnsüchte. Und wie arbeitet er damit? Ich habe gesehen, ihr habt hier ein Seminar. Irgendein Seminar kommt jetzt hier mit Walter. Konzert, ist das richtig? Liegt das hier? Und da geht es so ein bisschen um das Thema, wie bringe ich das rüber? Ne? Ist das so verstanden? Wie kann ich evangelisieren? Ne? Und da sind wir dann doch wieder im Bereich der Psychologie und der Esoterik, wie ihr auch wollt. Ja. Es gibt ja Gesprächstherapien und all so kluge Sachen. Und da gucken wir uns auch ein bisschen was von an. Denn, ihr kennt ja noch meinen Spruch von Ricola, wer weiß ihn noch? Vom letzten Mal, wer noch zu finden? Ja. Ja, da laufen da irgendwelche Finnen rum oder so oder irgendwelche dickbäuchigen Finnen in dem Werbespot und tun so, als hätten sie Ricola erfunden. Und dann kommen die richtigen Schweizer und sagen, wer dort erfunden? Ja, Ricola. Und so ist es auch mit vielen Dingen, die im Alltag uns begegnen und die uns als Wunders, was für Weisheiten für teures Geld verkauft werden, irgendwelchen Seminar, wer dort erfunden? Jesus hat es erfunden, Gott hat es erfunden. Und ich denke, wir werden heute eine Menge sehen von Dingen, die Gott erfunden hat. Wir Menschen sind Gefühlswesen. Wir Menschen sind Gefühlswesen. Ich denke, das vergessen wir oft. Ja? Wir sind sehr oft mehr so in der sachlichen Ebene, in dem rationellen Bereich unterwegs. Das ist ja auch so von der Wissenschaft geprägt. Ne? 1 plus 1 ist 2, 2 plus 2 ist 4. Das stimmt ja auch, das ist ja auch richtig. Aber wir dürfen über all dem nicht vergessen, dass wir Gefühlswesen sind. Dass wir Bedürfnisse haben, Sehnsüchte haben. Emotionen, sagt man auch dazu. Und gestern bei der Bibel, bei der Vorbereitung hier, habe ich was verstanden, ist mir selber ein Licht aufgegangen, obwohl ich 17 Jahre Christ bin. Ja, 17 Jahre Christ, 32 Jahre kein Christ, dann wisst ihr, was für ein alter Kerl hier vor euch steht. Ich mache ja so Seminare für die Bahn und da habe ich immer Leute sitzen und das ist ganz interessant, mal eine Randbemerkung, dann frage ich die immer nach den Hobbys und wie sie Stress abbauen, ja. Und die in meinem Alter, da kommen dann immer die überraschendsten Sachen. Ist jetzt nichts für christliche Ohren, aber das sind ja auch weltliche Seminare oder weltliche Menschen, die da sitzen. Und ich habe zum Glück die Gelegenheit, auch ein bisschen was mit reinzubringen von unserem Glauben. Aber interessant, also die sagen, wenn so in meinem Alter dort Menschen sitzen, so zwischen Ü40 und U50, irgendwo dazwischen, wenn die sagen, sie hören gerne zur Entspannung Musik, ja, dann sage ich immer, und was hört ihr? Das ist nämlich immer das Gleiche. Ich höre immer AC/DC und so ein Quark. Ne? Die alten Säcke nämlich. Ja, die Jungen gar nicht. Die Jungen sind da schon wesentlich besser. Aber gut, habe ich früher auch gehört, eben in den Jahren, bevor ich Christ war, höre ich inzwischen nicht mehr. Nicht, dass ihr jetzt falschen Eindruck habt. Also ich höre nicht AC/DC zur Entspannung. Nicht mehr, zum Glück. Aber der Punkt, mir ist gestern aufgegangen, nach 17 Jahren Christsein, dass ich irgendwas gar nicht so richtig, immer noch nicht so richtig verstanden hatte und sich das wieder ein bisschen erneuert hat, mein Gottesbild nämlich. Ich glaube, Gott arbeitet immer an uns, immer, bis wir irgendwann heimgeholt werden. Er arbeitet immer und wir dürfen nie stehen bleiben. Gott hat uns, sagt die Schrift, nach seinem Ebenbild erschaffen. Das ist interessant. Ne? Gleich am Anfang steht das, 1. Mose, viel weiter vorne geht nicht. Gott hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen und somit hat er auch Gefühle in uns reingelegt. Gefühle, Sehnsüchte, Wünsche, das, was uns auszeichnet. Ja? Und wenn er uns nach seinem Ebenbild auch erschaffen hat, dann kennt er doch Sehnsüchte, Wünsche, Gefühle, Emotionen, oder? Und das genau habe ich ein bisschen immer so vergessen. Früher sowieso, als ich kein Christ war, war für mich Gott, der mit so einem Dreizack im Himmel sitzt und Blitze wirft auf Leute, die irgendwo ihn ärgern, mal nach, wie er so Lust hat halt. Leute ein bisschen ärgern und wenn jemand gesündigt hat, dann wirft er 3 Pfeile. So war irgendwie mein Bild als Nichtchrist von Gott. Und dann habe ich Jesus kennengelernt, dann hat sich das Bild schon grundlegend revolutioniert, dass Gott nämlich die Menschen liebt, uns liebt und deshalb seinen Sohn auf die Welt geschickt hat. Und dass Gott damit sich ausgestreckt hat und Gott ganz Mensch geworden ist und trotzdem Gott blieb. Das ist ja für viele schwer zu verstehen. Dieser Jesus als Mensch, aber Gott gleichzeitig. Ich habe schon viele Diskussionen gehabt in unserer Gemeinde, dass Menschen da ihre Probleme haben mit. Aber das habe ich verstanden vor 17 Jahren. Aber was mir noch klarer geworden ist, gestern ist, in welcher Form und welcher Tiefe Gott uns liebt und Gott Gefühle mit uns teilt und Gefühle von uns versteht und Emotionen, Sehnsüchte, Wünsche aller Art, die wir haben, Probleme, Kummer, alles, was da reingeht, dass er das versteht. Und dass er nicht nur danach sucht, dass wir jetzt einen Fehler machen, damit er eben doch wieder einen Pfeil werfen kann. Natürlich ist Gott heilig. Natürlich ist Gott der Richter. Natürlich ist Gott in bestimmten Situationen auch der ein Machtwort spricht über Situationen. Aber nie, um uns zu quälen oder zu ärgern oder weil er Freude hat, dass wir uns da jetzt am Boden wälzen und unglücklich sind. Gott hat uns die Gebote gegeben. Und diese Gebote an sich zeigen noch nicht so viel Gefühl, wenn man drauf schaut. Also die Gebote an sich sind klar, ne? Du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, nicht lügen. Das sind eigentlich sachliche Informationen einfach mal. Aber dahinter, und das habe ich gestern verstanden, dahinter verbirgt sich eben die Liebe und das Gefühl Gottes in einem Ausmaß, wie ich es selber noch nicht gesehen hatte. Die Gebote sind zunächst mal, das ist das, was man jetzt immer doch wieder in der Psychologie, ja, aber wer hat es erfunden? Ja, nicht die Psychologen. Diese Sachebene, sagt man, ja. Vielleicht habt ihr schon mal vom Eisbergmodell gehört. Das kennt ihr das? Eisbergmodell? Ja, das ist aus der Psychologie. Freud hat es da mal gemacht, ja. Aber auch alles gestohlen. Ne? Das ist alles gestohlen von uns. Wer hat es erfunden? Merkt euch das. Das Eisbergmodell sagt, dass 10% des Eisberges aus dem Wasser rausgucken. Und übertragen auf den Menschen heißt das 10% Sachebene. Also 10%, das ist das, was ich sehe. Das, was logisch ist. Ne? Wie bei der Bahn, also die unterrichte ich ja, die Eisenbahner, die Lokführer, die haben Weisungen auf dem Führerstand. Sogenannte Weisungen, das sind deren Gebote. Und es ist auch gut, dass sie die halten. Wenn ihr hinten drin sitzt. Ja? Kann ich euch versichern. Das ist ganz wichtig, diese Dinge. Die müssen sein. Aber letztendlich geht es darum, jetzt sind wir wieder beim Eisbergmodell, unten der Eisberg, der die Titanic aufgeschlitzt hat, ja, der ist riesig, 2/3 bis 90% sind unter Wasser. Und so ist das auch beim Menschen. Auf den Lokführer übertragen, heißt das, wenn der Lokführer das versteht, im Herzen, nicht nur im Kopf, was er da eigentlich hat auf dem Führerstand, dann wird er es beachten, weil er weiß, er hat Verantwortung für Menschen. Und darum geht es heute. Es geht um diese 90%, die nicht Kopf sind, sondern die 90%, die hinter den Geboten stecken, die 90%, die in den Evangelien stecken, nämlich Gefühle, wie Gott uns auf seine Art über dieses, was unterm Wasser liegt, sozusagen steuert, liebt und leitet und führt. Und das sind ganz, ganz praktische Sachen, die wir bei Jesus sehen. Und da bin ich selber überrascht, das ist also ganz frisch, was mir da so alles aufgefallen ist gestern, Wir werden quer durch die Evangelien jetzt mal durch galoppieren, was aber nicht heißt, dass wir nicht tief drin sind oder oberflächlich sind. Wie lange habe ich Zeit? Bis um 12 Uhr. Locker. Und dann stellt er mir den Strom ab und tragt mich hier raus oder so weit. Ist nichts schlimmer als Leute, die sich nur reden hören und dann nicht mehr aufhören können. Aber denn wichtig ist es, und ich denke, da wird es hierbei auch gehen, ohne zu wissen, was der Walter macht. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, was er macht. Aber es wird hundertprozentig darum gehen, wenn ich die Gefühle der Menschen treffe, wenn ich die Gefühle, und der Heilige Geist hilft mir dabei eben, ganz deutlich, aber auch ganz konkrete, praktische Dinge, die ich selber tue, wenn ich die Gefühle von Menschen treffe, dann öffnen sie ihr Herz für Jesus. Das ist der Punkt. Über die Verstandesebene, wir haben das früher gemacht, ja so am Anfang, als wir in Gießen angefangen haben, das war noch so ein bisschen eher so, wie soll ich das sagen, Kettensägen-Evangelisation, ja? So mit der Kettensäge, willst du dich jetzt bekehren, ja oder nein, ja? So funktioniert es nicht. Wenn die Gefühle in Menschen angesprochen werden, ich meine, ihr wisst das, hier sitzen Leute, die viele Beziehungen haben, Freunde, Eltern, ihr habt Geschwister, leibliche Geschwister. Wenn Gefühle ins Spiel kommen, dann öffnen die Menschen sich fürs Evangelium, dann öffnen die Menschen sich für die frohe, gute Nachricht, Gefühle. Wenn diese Ebene aktiviert wird, dann hat der Mensch eine Chance, Jesus anzunehmen. Okay, gucken wir uns das mal an, ein paar Stellen, weil Jesus macht es uns vor. Wer hat es erfunden? Gott hat es erfunden. Sein Wort ist so faszinierend. Ich habe es schon oft gelesen und oft gepredigt, aber man entdeckt immer wieder spannende neue Sachen. Wie dieses eben von mir gerade, vor 10 Minuten habe ich das erst entdeckt. Und er sehnt sich danach, dieses eine Wort, was da drin steht. Und das gucken wir uns einfach mal an, wie Jesus uns das zeigt. Denn wir haben so ein Bild von Jesus manchmal, muss ich ehrlich sagen, und das hatte ich auch, dass das so ein zwar freundlicher, sanftmütiger, aber so ein bisschen so ein ernster, trockener Typ ist. Ja, so halb Gott, halb Mensch. Und wir werden heute sehen, wie sehr Jesus eigentlich Mensch war. Wie sehr Jesus Mensch war. Und man darf das auch nicht vergeistlichen. Versteht ihr? Jesus als Mensch nach dem Motto hat nie gelächelt. Kann gar nicht sein, weil Jesus ist heilig, Jesus ist Gott und Gott, also hat Jesus nie gelächelt. Könnt ihr euch das wirklich vorstellen? Dass Jesus nie gelächelt hat, könnt ihr euch nur den Film anschauen, den Jesus-Film. Das sieht man schon, ist nur ein Film, natürlich. Aber wir werden gleich sehen, an bestimmten Sätzen, die Jesus gesagt hat, die lassen sich so gar nicht sagen, ohne dass man lächelt. Die könnt ihr nachsprechen, das geht nicht. Oder wenn Jesus an einer Stelle ausrief, wie soll man denn ausrufen, wenn man nur sagt? Das sind Emotionen. Gottes Sohn. Emotionen. Gefühle. Und damit erreicht er uns. Und damit erreichen wir auch andere Menschen mit den gleichen Emotionen. Jetzt wird es spannend für euch. Ich weiß nicht, ob ihr mitblättern wollt oder ob ihr einfach euch zurücklegt und diese Stellen, die wir jetzt mal durchgehen, wo Jesus einfach uns bestimmte Charaktereigenschaften, Emotionen, Gefühle, Sehnsüchte, aber auch Ratschläge gibt, ob ihr euch einfach zurücklehnt und es genießt. Fangen wir mal im Matthäus-Evangelium an, im 4. Kapitel. Da beginnt Jesus im 4. Kapitel, Vers 12, da beginnt Jesus sein Wirken in Galiläa. Und dann hört er, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hat, was ihn sehr bewegt hat, mit Sicherheit. Denn Johannes ist ins Gefängnis geworfen worden und später, wissen wir, sogar geköpft worden, wegen so einer blöden Zicke. Er ist ja so. Aber dann sehen wir, dass Jesus hörte, dass Johannes ins Gefängnis geworfen wurde, dann zieht er sich zurück. Er zieht sich zurück. Das überlesen wir so schnell. Was heißt das? Das heißt, er zieht sich zurück. Er geht weg von den Menschen. Wahrscheinlich betet er. Und hat Ruhe. Das ist übrigens eines der größten Bedürfnisse, die wir Menschen auch haben. Ruhebedürfnis. Ich sehe das in den Seminaren immer wieder. Ja. Kein Werbespot, ist jetzt natürlich in der Predigt immer schwierig, über Bier zu reden, aber kein Werbespot verdeutlicht das so sehr wie der Werbespot von Jever. Ihr kennt ihn, wo dieser Mann in die Düne fällt. Ja. Entspannung, Ruhe. Das ist ein Bedürfnis, was wir Menschen haben. Wir werden das an anderer Stelle sehen, dass Jesus das mehrfach auch seinen Jüngern einfach gönnt und bewusst sagt. Ja, die Werbung hat es auch alles hier abgeklaut. Denn die Werbung geht immer über Gefühle, nie über die Sachebene, nie über Informationen. Das müsst ihr mal drauf achten. Da wird fast nichts gesagt. Es werden Gefühle, Abenteuersucht, Ängste werden von Versicherungen ausgenutzt, ne? oder Sorgen oder Tradition. Dallmayr pro Domo geht voll auf das Traditionsgefühl. Oder was haben wir noch für knackige Werbespots? Becks, das Abenteuer, ja, Sail Away. Gefühle. Weil wir Menschen auf Gefühle angelegt sind. Und die Werbung das nur nachmacht. Was wir hier sehen. Gehen wir mal weiter. Matthäus 5 gleich. In der Bergpredigt sehen wir Gefühl pur. Wie Jesus über Freude spricht. Freuen dürfen sich alle. Matthäus 5. Freut euch. Freuen dürfen sich alle. Und das kommt immer wieder. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus da gestanden hat? Freuen könnt ihr euch alle? Ich glaube, dass Jesus, das geht gar nicht. Das weiß ich wieder aus meinen Seminaren. Ich mache immer so Übungen. Ich sage dann, lächel mich mal an. Dann lächelt mich jemand ganz brav an aus dem Teilnehmerkreis. Und dann sage ich so, und jetzt schimpfst du mit mir gleichzeitig. Ja, wie soll das gehen? Geht nicht. Geht nicht. Wir können das nicht steuern. Und wenn wir uns das hier anschauen, freuen könnt ihr euch. Ich glaube, das ist einfach eine Ermutigung, die Jesus hier vorlebt. Und es ist schwer zu glauben, dass er das mit griesgrämigem, verhärmtem Gesicht rüberbringt. Sondern mit der Freude, die der Vater ihm ins Herz gelegt hat. Freuen könnt ihr euch. Es geht weiter. Wir haben noch 35 Stellen. Also sie werden uns nicht ausgehen. Und es werden noch einige Spannende dabei sein. Das Thema Freundlichkeit. Also zum Beispiel spricht Jesus in Matthäus 5 dann, ab Vers 43, spricht er über das Thema, liebt euer Nächsten. Ja. Wo er dann sagt, ja, was ist denn was Besonderes, wenn ihr eure guten Kumpels alle so cool findet? Was Besonderes ist es doch gerade, wenn ihr zu denen freundlich seid, die nicht eure besten Freunde sind. Da spricht er das Thema Freundlichkeit an. Freundlichkeit, sympathisch sein. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wir als Christen sollten sympathisch sein. Es ist so banal. Wir sollten aber sympathisch sein. Nett. Freundlich. Franz Josef Strauß hat mal gesagt, everybody's darling is everybody's Rindvieh. Franz Josef Strauß, das war so ein Bär, so ein kleiner, der hat immer so rumgegeifert, die Eltern kennen ihn vielleicht noch. Ne, das war der bayerische Ministerpräsident. Everybody's darling is everybody's Rindvieh. Das mag eine weltliche Weisheit sein, die er zum Besten gegeben hat. Das gilt aber nicht für uns als Christen. Das ist wichtig. Und manchmal sind wir vielleicht everybody's Rindvieh, aber deshalb sollten wir trotzdem nicht everybody's Darling sein. Habt ihr jetzt verstanden? Nee. Auf jeden Fall, seid freundlich. Freundlich und sympathisch sein. Es tut mir immer weh, wenn Leute sagen, ja, ich wäre eigentlich gerne Christ, wenn ich nicht so viele Christen kennengelernt hätte. Das ist mir schon begegnet. Ich erzähle das, es ist so. Und vielleicht habt ihr es selber schon gehört, dass Leute sagen, ja, aber der hat mich doch damals und das, und der war so gemein und bösartig. Freundlich sein, sympathisch sein. Jesus sagt es hier. An anderer Stelle über das Fasten, auch im 6. Kapitel Matthäus, wenn ihr fastet, dann setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie machen ein saures Gesicht, damit jeder merkt, wie schlecht es ihnen geht. Jesus spricht hier Mimik an und Gestik. Mimik. Ja, macht keine so eine Miene, furchtbar. Das hat eine Wirkung auf andere Menschen. Strahlen, lächeln, nichts anderes, sagt er hier. Wenn ihr fastet, dann macht kein saures Gesicht, sondern guckt fröhlich. Ist banal, oder? Aber es steht in der Schrift. Und deshalb ist es nicht banal, sondern Ermutigung für mich. Eine Riesenermutigung. Jesus an anderer Stelle staunte sogar. Das ist interessant. Im 8. Kapitel Matthäus. Ab Vers 5, da kommt dieser Hauptmann, ein Nichtjude, an ihn und sagt, mein Diener liegt daheim gelähmt und hat Schmerzen. Und Jesus fragt ihn, dann soll ich kommen und ihn gesund machen und so. Oh, und dann sagt der Herr, ich weiß, dass ich dem Juden nicht zumuten kann, dass du kommst, aber sag doch einfach ein Wort, dann wird mein Diener gesund und tu's doch einfach. Ne? Und als Jesus das hörte, staunte er oder verwunderte sich, je nachdem, wie es bei euch in der Schrift steht. Das ist offene Anteilnahme, das ist Überraschung über das Herz eines Menschen, über das Vertrauen, über den Glauben, den ein Mann hat. Jesus staunt, Jesus ist verwundert. Das sind menschliche Regungen, oder? Gehen wir mal weiter. Jesus kann auch streng sein. Jetzt denkt ihr gleich an die Stelle im Tempel. Ich meine noch eine andere. Matthäus 8, Abvers 18. Da drängten sich mal wieder viele Menschen um ihn. Und dann befiehlt er seinen Jüngern ganz einfach, da steht hier, befahl er. Er sagt seinen Jüngern, kommt mit mir auf die andere Seite des Sees. Er gibt klare Anweisungen. Damit gibt er ihnen Sicherheit und Klarheit. Das ist auch wichtig. Menschen sehnen sich nach Sicherheit, Menschen sehnen sich nach klaren Anweisungen. Ich will euch hier nicht erzählen, dass wir nur lächeln müssen und nur manchmal müssen wir auch klare Ansagen machen, wenn es ums Evangelium geht. Und Menschen lieben das. Auch die Jünger, die werden zwar immer geschimpft und gemeckert haben vielleicht, aber im Grunde haben sie immer das gemacht, dann doch, was Jesus gesagt hat. Und so sagt er ihnen hier, fahrt mit mir jetzt auf die andere Seite. Keine Diskussion. Und dann kommen sie in den Sturm und dann sehen wir diesen Frieden, wie Jesus dort im Sturm schläft. Das ist durchaus auch menschlich, wenn Gott, bei Gott erwartet man ja nicht irgendwie, dass er schläft. Jesus ist Gott, aber Jesus als Mensch schläft hier. Er schläft. Nicht, weil er irgendwie faul ist oder nichts Besseres zu tun hat, sondern weil er hier eine Lektion lernt, auch den Jüngern. Erstmal dieser Schlaf ist der totale Friede im Sturm. Er schläft, er ist geborgen und das ist das, wonach ich mich sehne. Nach dieser Ruhe im Sturm, die er hat. Und dann wecken ihn die Jünger, rette uns Herr, ja, Panik bis zum Abwinken. Und dann sagt Jesus zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Und wie glaubt ihr wohl, wird er das zu ihnen gesagt haben, in dieser Angst, die sie hatten? Ihr habt zu wenig Vertrauen, zu wenig Angst. So nicht, oder? Ich glaube, dass hier die liebevolle Stimme des beruhigenden Messias zu ihnen spricht. Habt keine Angst. Vertraut. Habt mehr Vertrauen. Ich denke, dass das hier zwischen den Zeilen drin steht. Und dann steht da, wurde es ganz still. Das ist die Sehnsucht, die ich im Herzen habe. Diese Stille, die ersetzt die Jeva-Ruhe um einiges. Glaubt mir es. Der Frieden, die Ruhe in Christus. Das sind echte Gefühle. An Vers 9, Matthäus. Da wird dieser Gelähmte auf der Tragbare zu ihm gebracht und dann sagt Jesus, wie groß das Vertrauen halt war, der sagt zu dem Gelähmten, hab keine Angst, deine Schuld ist dir vergeben. Und dann sitzen da wieder, oder stehen da die Gesetzeslehrer und denken, ja, dieser Mann lästert Gott. Und dann, Jesus wusste, was sie dachte und sagte. Das ist die Fähigkeit, hier sicherlich göttlich, dass er einfach Gedanken lesen kann von anderen. Aber für uns auch manchmal wichtig, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und zu verstehen, was sie denken. Im Übrigen gibt es die Gabe auch der Unterscheidung der Geister, dass wir erkennen können, dass Menschen schlecht denken, gut denken und welche Geister hinter ihnen sind. Jesus wusste, was sie dachte und sagt dann zu ihnen, warum habt ihr so böse Gedanken? Ich glaube, das sitzt, oder? Warum habt ihr so böse Gedanken? Ich glaube, er spricht direkt in die Gefühle, auch dieser bösen Menschen in Anführungsstrichen damit. Dann die Geschichte vom Mädchen, das er vom Tod erweckt, ihr kennt sie alle, Matthäus 9, Vers 18, folgende. Unterwegs kommt dann noch die Frau mit den Blutungen und dann kommt er in dieses Trauerhaus. Ne? Und dann, als er die lärmenden Trauergäste und Flötenspieler, also Riesen Halligalli, ja, warum auch immer, es wird getrauert, Flötenspieler, Begräbnis, da sagt er, hinaus mit euch. Und dann ließ er die Leute hinauswerfen, lesen wir ein bisschen weiter. Er schafft hier einfach auch wieder Klarheit, Gerechtigkeit. Stellt die Ehre wieder her dieser Familie. Und er zeigt Emotionen. hier mal nicht so, wie man es von Jesus erwartet. Ja? Hinaus mit euch. Ähnlich wie an der Stelle, die wir noch sehen werden, wo er die Händler rausschmeißt. Jetzt eine ganz, ganz tolle Stelle. Gleich direkt dahinter. Ab Vers 27 laufen dann zwei Blinde hinter ihm her und sagen, du Sohn Davids, hab Mitleid mit uns. Da kommen jetzt Menschen. Und solche Menschen begegnen uns ständig, die hinter uns herlaufen und sagen, hab Mitleid mit uns. Mag es physischer Natur sein, dass sie irgendwelche Gebrechen haben oder kein Geld oder krank sind, oder aber auch vor allen Dingen gerade psychischer Natur. Viele Menschen haben eine Menge Not. Hab Mitleid mit uns. Und dann eine interessante Frage. Dann fragt er nämlich, traut ihr mir zu, dass ich euch helfen kann? Das ist Mitleid, oder? Das ist nicht zu fragen, traut ihr mir das zu? Sondern es ist eigentlich eine rhetorische Frage. Traut ihr mir zu, dass ich euch helfen kann? Aber ja, antworten sie. Und da berührt er ihre Augen und heilt sie. Gefühl. Jesus ist nie eine Heilungsmaschine gewesen. Ja, man hat das Gefühl, manche Gemeinden oder wir vielleicht selber manchmal auch, wollen Jesus zu einer Heilungsmaschine machen. Jesus geht immer in die Situation, passt sich an und spricht mit den Menschen so, wie sie sind und tut in der Situation genau das, was er für richtig hält. Und er berührt ihre Augen und sagt, was ihr mir zutraut, das soll geschehen. Ein Stück weiter, Vers 35 im 9. Kapitel. Dann zieht er durch die Dörfer und Synagogen und verkündet die gute Nachricht. Das ist Sachebene eigentlich, ne? Also diese 10%, die gute Nachricht verkünden. Aber wichtig ist es nicht nur, die gute Nachricht zu verkünden, sondern das zu tun, was wir jetzt hier sehen, nämlich. Als er die vielen Menschen sah, lesen wir dann in Vers 36, bekam er Mitleid mit ihnen, weil sie so hilflos und verängstigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das bringt die gute Nachricht in die Herzen dann. Das Mitleid und das echte Gefühl, dass diese Menschen ohne Hirten rumlaufen. Wie geht's uns? Wie geht's uns, wenn wir Menschen sehen? Sind wir Evangelisiermaschinen geworden? Ja? Oder haben wir das hier? Die Begeisterung, das Mitleid. Spüren, wie hilflos und verängstigt die Menschen sind. Die Menschen spüren uns das ab. Ihr könnt mir eins glauben aus meinen Seminaren. Wenn sich Menschen nach einem sehnen, heutzutage, ich habe 400 Leute etwa geschult letztes Jahr, sehr persönlich, wir reden sehr, sehr persönlich da. Menschen sehnen sich nach Authentizität. Wisst ihr, was das ist? Gradlinigkeit. Das ist so eine Mischung aus Ehrlichkeit und dass man das, was man darstellt, auch wirklich ist. So ist authentisch sein eigentlich. Ja? Und auch von uns Christen, glaube ich, wird nicht erwartet, dass wir Supermänner und Superfrauen sind, sondern dass wir authentisch sind. Dass das, was wir lehren, dass wir das leben. Und zwar nicht nur hier vorne und wenn ihr mich noch eine halbe Stunde seht und dann nachher schlage ich wieder meine Kinder und meine Frau. Authentisch sein. Und das ist nicht leicht. Ja? Das ist nicht leicht. Aber danach sehnen sich Menschen heute nach Authentischem. Jesus macht uns das vor. Er verkündet die gute Nachricht und er ist die gute Nachricht. Er ist Christus. Niemand kann natürlich authentischer sein als der Messias selber. Aber er ist unser Vorbild. Wir singen das ja. Immer mehr wie du, immer mehr. Wir wollen Jesus immer ehrlicher, ähnlicher werden. Also ist er unser Vorbild, was das angeht. Matthäus 11 fängt Jesus ab in Vers 20. Mit harten Worten spricht er da. Klartext. Wieder so eine Stelle, wo wir sehen, dass Jesus auch deutlich die Sache auf den Punkt bringt manchmal. Wie steht es bei euch in der Übersetzung? Harte Worte oder? Ich habe Matthäus 11, Vers 20. Jesus drohte. Ich habe hier die habe hier mal ausnahmsweise heute mit die. Bitte? Schelten? Ja, Luther, oder? Ja. Mhm, genau, schön, herrlich. Ich liebe Luther. Gute deutsche alte Wertarbeit. Ja. Mit harten Worten, er schellt, mit Leuten schelten. Er drohte. Auch das ist wichtig. Auch das können wir von Jesus lernen. Dann ein Stück weiter, Vers 25. Danach rief Jesus: Vater, Herr über Himmel und Erde, ich preise dich dafür, dass du den Unwissenden zeigst, was du den Klugen und Gelehrten verborgen hast. Wir sehen hier Emotionen. Ich glaube, ein Rufen in Begeisterung. Ich glaube, es ist kein Schreien oder so, sondern einfach Begeisterung. Können wir Begeisterung leben? Äußert sich das auch in unserer Stimme? Ich denke, da wird es in dem Seminar auch drum gehen. Nehme ich mal an, wie wir unsere Stimme einsetzen. Monoton. Ich kann so predigen, dass ihr nach 2 Minuten hier abschaltet. Das schaffe ich. Dann können wir einfach nur ganz monoton hören. Also, wenn ihr nichts mehr versteht, dann sagen wir. Das ist wichtig. Die Stimme. Und wenn wir hier von Jesus sind, Jesus rief, Jesus selber setzt das ein, was er als Mensch hat. Die Stelle, wo er den 5000 Menschen zu essen gibt, Matthäus 14, die kennt ihr alle. Wisst ihr aber auch, habt ihr auch schon gelesen, warum er mit den Menschen so umgeht? Er sieht nämlich diese Riesenmenschenmenge vor sich und da erfasst ihn Mitleid, lesen wir. Er ist bekümmert, er fühlt mit den Menschen mit. Das ist ein tolles Motiv, finde ich. Wir sehen immer dieses Wunder mit den 5000 und die Fische und alles und Brot und wunderbar. Aber das Motiv, das, was eigentlich dahinter liegt, ist das Mitleid Jesu. Die haben ja am nächsten Tag alle wieder Hunger. Darum geht es ja gar nicht. Eigentlich ist ja alles völlig sinnlos. Es geht aber um dieses Mitleid. Ja? Das ist so wie mit Lazarus. Das ist ja auch eigentlich alles dumm gewesen, weil der war ja schon beim Herrn. Oder? Wir waren Gläubiger. Also der war bei Gott irgendwie. Und dann muss er wieder zurück. Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Ätzend. Und dann wird er gleich von Pharisäern wieder verfolgt und soll wieder umgebracht werden. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Mitleid. Mitleid. Können wir Mitleid haben mit Menschen? Mitleid ist so eine Schwäche. Im Management, wo ich ursprünglich herkomme, gibt es für Mitleid nicht viel Platz. Da regieren die nackten Zahlen. Return on Investment, ROCE, Return on Capital Employment. Ich kann euch da alles, Break Even, Unique Selling Proposition für Marketing. Ich kann euch da Stunden drüber reden. Mitleid hat da keinen Platz. Mitleid hat da keinen Platz. Leider, leider. Deshalb wird es auch immer kälter in den Firmen da draußen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wie sind wir? Ja, und dann die Stelle, wo Jesus übers Wasser geht, Matthäus 14, ab Vers 22. Dann geht Jesus übers Wasser, was natürlich für die Jünger sehr erschreckend war. Könnt ihr euch vorstellen. Ja? Kriegt mal Angst, wenn jemand übers Wasser auf einen zugelaufen kommt. Aber Jesus, wie reagiert er hier? Sie schrien vor Angst, lesen wir hier. Das ist Emotion pur. Sie schrien vor Angst. Vers 26. Sofort, also Jesus wartet hier nicht statistisch und lässt sie noch ein bisschen schreien. Sofort spricht Jesus sie hier an und sagt: Erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Das ist das Herz von Jesus. Wenn es uns schlecht geht, ist er da. Erschreckt nicht, ich bin's, ich hab keine Angst. Haben wir so ein Bild von Jesus? Habt ihr es wirklich? Ich will euch herausfordern. Dieser liebende, gefühlvolle, uns in jeder Situation das richtig sagende Messias. Das ist wichtig. Erschreckt nicht. Ich bin's, hab keine Angst. Dann gibt er später den 4000 Menschen zu essen und wieder das Motiv, Vers 32, Matthäus 15. Diese Menschen tun mir leid. Diese Menschen tun mir leid. Mitleid. Dann kommen die zwei Frauen. Das ist eine ganz coole Stelle, Matthäus 20. Die Mutter von Jakobus und Johannes, ne? Also die Frau von Zebedäus mit ihren beiden Söhnen zu Jesus. Ich meine, diese Stelle ist schon krass, ja. So wie sich das da liest, ja. So, ne? Die kleinen Jungs, aber die waren ja keine kleinen Jungs, ne? Die waren größer als die Mama, ja. Aber so wie sie es hier liest, kommt sie zu Jesus, warf sich vor ihm nieder und fragte sie, ob sie ihn um etwas bitten dürfte. Jesus ist Gott. Jesus weiß ja, was sie ihn gleich für einen Unsinn bitten wird. Aber sagt ihr, den Müll, den du jetzt von mir bittest, den kannst du vergessen, also spar dir die Worte. Macht es so? Jesus fragt, was ist es denn? Fragt er. Was ist es denn? Oder was ist los? Und dann kommt jetzt dieser super Antrag, den sie die beiden da stellen, ne? Antrag um den rechten und linken Platz im Himmel. Auch dort die Antwort wieder liebevoll. Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt, sagt Jesus. Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Auch hier wieder genau die richtigen Worte. Ich meine, in Gottes Wort steht jedes Wort da, wo es hingehört. Ne? Es sind genau die richtigen Worte. Ihr wisst nicht, was ihr verlangt. Wie würden wir reagieren? Ja? Hättest du nicht mal vorher nachdenken können, zu einer Scheiße hier zu Jesus zu kommen? Ja, so wäre irgendwie so die spontane Reaktion. So haben die Jünger ja auch oft reagiert. Aber Jesus ist anders. Ihr wisst nicht. Ihr wisst nicht, worum er mich bittet. Dann direkt dahinter, wieder zwei Blinde am Straßenrand. Die hören, dass Jesus vorbeikommt und rufen, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarm. Und dann fragt Jesus, was wollt ihr denn von mir? Was für eine Frage, oder? Was wollt ihr denn von mir? Herr, wir möchten sehen können. Da hatte Jesus Erbarmen mit ihnen. Wieder Mitgefühl, Erbarmen. Und berührte ihre Augen. Und sofort konnten sie sehen und gingen mit ihm. Und dann natürlich die bekannte Stelle, Matthäus 21 im Tempel, wo er alle Händler aus dem Tempel rausführt. Das ist diese emotionale Stelle, die kennen wir auch oft, wenn gesagt wird, Jesus zeigt Emotionen, da ist er wütend, er ist zornig. Ich glaube nicht, dass Jesus hier einen Tobsuchtsanfall hatte, denn die Bibel sagt, Jähzorn ist Sünde. Ich selber war jähzornig, neige manchmal noch zu so kleinen Anfällen, müsste meine Frau fragen. Es ist, glaube ich, schon ein bisschen besser geworden. Aber Jähzorn ist Sünde. Zornausbrüche, Zorn, Wut ist Sünde. Also glaube ich nicht, dass die Bibel uns hier einen sündigenden Messias präsentiert. Ich glaube, das ist berührt sein, verletzt sein, verzweifelt sein über dieses Herz der Menschen, die im Tempel ihre Geschäfte machen. Ja. Ja, hier steht auch nicht, dass Jesus da rumging und irgendeinen Händler an den Haaren in die Luft gehoben hat oder ihm das Messer an die Kehle gesetzt hat. Das ist in unserer Fantasie vielleicht manchmal. Er tut hier raus, ich glaube, weil er verletzt ist. Er ist traurig. Er ist verzweifelt, wie Menschen so viel dummes Zeug machen können. Und er stellt diese Situation wieder in ihrer Heiligkeit gerade. Gehen wir nochmal weiter. Eine schöne Stelle. Schöne Stelle, wo Jesus in anderen Worten, Matthäus 26, da ehrt eine Frau Jesus. Ihr kennt die Stelle, Matthäus 26, Vers 6. Die Frau, die an Jesus herantritt und dann ein Fläschchen mit diesem sehr wertvollen Salböl über den Kopf gießen. Die Jünger sind völlig entsetzt. Ja, was für eine Verschwendung. Return on Investment, ROSI, Return on Capital Employment, Break Even. Alles, also die Jünger haben schon die gleichen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen im Kopf gehabt. Alles schlecht, sagen die Jünger. Das hätte man doch den Armen geben können und alles schön gut. Jesus hört das und sagt, ich sage es jetzt mal in eigenen Worten, warum bringt ihr diese Frau bitte jetzt hier in Verlegenheit, in Verdruss? Warum, was habt ihr jetzt hier dagegen einzuwenden, dass diese Frau das tut? Ist das nicht schön? Man nennt das eine so Win-Win-Situation. Ja, die Frau hat gewonnen, die Jünger haben gewonnen. Ja, alle haben gewonnen. Es ist klasse, wie Jesus hier reagiert. Gefühle. Menschen nicht in Verlegenheit bringen. Aber Jesus hatte auch Angst. Damit haben viele ein Problem natürlich. Der Messias, der Angst hat. Wird auch oft nicht gerne geredet drüber oder gepredigt oder ist auch in Bildern nicht dargestellt. Aber Jesus durchlebte auch diese Dinge als Mensch. Nämlich im Garten Gethsemane, das wisst ihr, da lesen wir, dass ihn Angst und Trauer überfallen. Traurigkeit, Trauer, Angst. Er sagt, Herr, lass den Leidenskelch an mir vorübergehen. Das ist Gefühl, oder? Jesus weiß auch authentisch als Mensch, wie Menschen fühlen, wie Menschen denken. Wir haben Jesus als Anwalt, sozusagen. bei seinem Vater sitzen, für die, die zu ihm gehören. Und er kennt uns, er kennt jeden Einzelnen. Er kennt unsere Sorgen, unsere Ängste. Und das beruhigt mich sehr. Besser könnte man nicht aufgehoben sein in der heutigen Zeit, als bei dem, der das alles als Gott durchlebt hat. Ein paar Stellen noch, bevor ich zum Ende komme. Im Markus-Evangelium ist diese Geschichte mit den 5000 Menschen, denen er zu essen gibt, liefert uns noch eine wichtige Information. Markus 6, Vers 30. Dann berichten ihm die Apostel, was sie getan hatten. Und dann sagt er ihnen, komm, wir suchen einen ruhigen Platz, sagt Jesus, wo ihr alleine seid und ein wenig ausruhen könnt. Also wir suchen uns ein stilles Fleckchen, damit ihr euch ein bisschen ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen da. War Hektik, Stress. Wir suchen uns einen ruhigen Platz, damit ihr euch ausruhen könnt. Eine ganz krasse Stelle, ein Stück weiter. Also wir hätten bestimmt 150 Stellen in der Bibel, das sind jetzt nur ein paar. Und achtet einfach mal, wenn ihr die Schrift lest in Zukunft, auf diese Worte. Er sah, er rief, er fühlte, all diese Sachen, die mit Emotionen zu tun haben. Und ihr werdet überrascht sein, wie die Bibel voll ist von diesen ganz, ganz persönlichen Hinweisen. Ein Stück weiter im 6. Kapitel, Vers 45, da schickt Jesus seine Jünger im Boot ja voraus, dann steigt er auf den Berg, um zu beten, er ist also alleine. Und dann ist interessant, dann sitzt er da im Dunkeln, kilometerweit entfernt, und sieht, dass die Jünger beim Rudern nur mühsam vorwärts kamen. Er sieht es. Das ist ein schönes Bild dafür, dass Jesus sieht. Ich weiß nicht, wo ihr jetzt gerade drin rudert. Jeder rudert in seiner Geschichte hier drin. Arbeitsplatz, Eheprobleme, Probleme mit Kindern, Probleme mit leiblichen Geschwistern, finanzielle Probleme, Sorgen, Ruder, Ruder, Ruder. Ich weiß nicht, wo ihr rudert. Lasst euch vom Teufel nicht einreden, dass Jesus auf dem Berg sitzt und schläft. Jesus sieht. Jesus sieht, wo ihr rudert, in welcher Situation ihr seid. Und so sehen wir das auch hier in der Geschichte. Er guckt sich das ein bisschen an, lässt die Jungs ein bisschen rudern. Aber dann kommt er zu ihnen. Das ist eben genau die Geschichte, wo er dann übers Wasser zu ihnen kommt. Jesus lässt uns nicht im Stich. Eine schöne Stelle, Markus 9. Da sagt Jesus, ihr habt kein Vertrauen zu Gott. Wie lange soll ich es noch bei euch aushalten und euch ertragen? Das ist eine schöne Stelle. Ja? Das war da, wo erst, da war also diese Stelle auf dem Berg, ne? die Jesu Herrlichkeit. Ne? Und dann kommen die runter also und die anderen Jünger stehen da unten und versuchen da einen zu heilen und irgendwie klappt das alles nicht. Und dann sagt Jesus, ihr habt kein Vertrauen zu Gott. Wie lange soll ich es noch bei euch aushalten oder über eure Unvernunft hier uns anschauen und euch mir anschauen und das noch ertragen? Das ist schön, oder? Jesus scheinbar hier sagt, hey, also Jungs, selbst mir geht er jetzt langsam auf den Keks. Ja, klar. Das steckt aber nicht dahinter. Dahinter steckt Anteil haben. Hoffen, dass Menschen sich verändern, dass Menschen einfach in die richtige Richtung marschieren. Das sagt Jesus hier. Aber es ist sehr emotional. Gut, eine ganz, ganz interessante Stelle, Markus 10. Das ist die Stelle, wo eben der Mann kommt da und wo Jesus sagt, hey, verkauf alles, was du hast, gib das Geld den Armen. Und dann ist dieser Mann frustriert und sagt, ich habe mein Geld will ich nicht geben. Also man geht da weg. Kennt ihr alle die Stelle. Und dann sah Jesus blickte Jesus in die Runde. Man könnte auch sagen, Jesus blickte die Jünger der Reihe nach an. Man überliest das gerne. Blickkontakt. Also Jesus stellt hier ganz persönlich den Blickkontakt her. Das ist ganz wichtig, dass man Menschen anschauen kann. Und er macht das hier auf eine wunderbare Art und Weise. Er bezieht sie alle ein. An anderer Stelle auch bei den Pharisäern. Wir lesen das an einer anderen Stelle, wie die Pharisäer ihn töten wollen und wie er die Pharisäer einen nach dem anderen anschaut. Gut, noch 2, 3 Stellen, den Rest müsst ihr selber finden dann. Ihr kennt die Stelle, wo die Witwe dieses kleine Münzchen in den Opferkasten geworfen hat. Markus 12, Vers 41. Da steht, dass Jesus sich in der Nähe des Opferkastens niederlässt und die Witwe und einfach beobachtet, was da passiert. Ist cool. Er sitzt da und beobachtet, still beobachtet. Ich glaube, das sehen wir bei Jesus immer wieder. Ich glaube, da können wir uns auch eine Scheibe abschneiden. Einfach schauen, beobachten, Menschen verstehen, Menschen kennenlernen, Fragen stellen, Interesse an anderen zeigen, Interesse an Situationen zeigen und dann Rückschlüsse ziehen. Schön, wie er dann reagiert und sagt, die Witwe, die hat das richtige Herz gehabt. Jesus hat das beobachtet und ist uns hier, glaube ich, ein Zeichen oder ein Vorbild, wie wir das auch machen können. Jesus hätte das nicht gebraucht, er wusste das sowieso. Also warum ist uns das so in der Schrift überliefert? Jesus wusste das, wie die Motive sind. Er hätte den Rücken zudrängen können. Ja. Ich glaube, es ist überliefert, damit wir sehen, wie es funktioniert. Dass wir beobachten. An anderer Stelle, ein Stück weiter, 13,3 dann, Markus Evangelium, da geht Jesus auf den Ölberg und setzt sich gegenüber des Tempels nur hin. Fertig. Und dann kommen die anderen zu ihm und so weiter. Jesus sitzt nur. Verharrt. Gut. Noch eine schöne Stelle, weil Simon ist mir manchmal so sympathisch. Petrus. Der große Petrus macht mir manchmal Mut, weil Jesus den irgendwie nie aufgegeben hat, im Gegenteil. Und was war das für ein Dünnbrettbohrer an manchen Stellen? Sind wir mal ehrlich. Ja? Also ich meine, wenn wir hier an den Dom irgendwo gucken, da sieht er natürlich super heilig aus. Irgendwo in Stein gehauen mit so einem Engelskreis, also wie heißt das denn? Heiligenschein auf der Rübe. Aber in ehrlich, wenn wir die Evangelien mal lesen, ist der Petrus jemand, der mir viel Mut macht. Weil Jesus nie aufgegeben hat und immer mit viel Gefühl und viel Sanftheit, aber auch mit viel Nachdruck und ihm immer so ein bisschen Dampf unter dem Hintern gemacht hat. Ganz am Anfang, als die beiden sich dort begegnet sind, als Jesus seine ersten Jünger gemacht hat, in Lukas lesen wir das, Lukas 5, Vers 8, da kommt Petrus hin, was Jesus da gemacht hat und fällt vor Jesus nieder und sagt, Herr, geh weg von mir. Interessant, ne, was er da sagt. Ich bin ein sündiger Mensch und geh fort. Jesus aber sagt zu Simon, nicht, ja, du bist ein sündiger Mensch, du Wurm, geh weg. Ich geh nicht weg, geh du weg, hätte er sagen können. Weg mit dir, ich, wieso soll ich weggehen? Hätte Jesus ja hier antworten können. Mach du dich weg, ich bin heilig. Aber das sagt Jesus nicht. Auch hier wieder, hab keine Angst. Fühle. Und jetzt haut er noch, oder setzt er einen drauf. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Das ist cool. Und das macht Mut. Er sagt nicht, ja, ich weiß, du hast ja gestern und deiner Frau in den Hintern getreten und das, sondern er sagt, von jetzt auf wirst du Mensch fischen. Und dann fing diese spannende Reise an, wo Petrus mit Jesus zusammengegangen ist. Und diese Reise ging für Petrus ja nach der Himmelfahrt Jesu weiter. Das, was man geistliches Wachstum nennt. Und auch das geistliche Wachstum von euch begleitet Jesus mit viel Gefühl. Ich weiß, das ist nicht so. Wir wünschten das, dass das so geht. Wir bekehren uns und dann geht es nur noch so, bis in den Himmel. Aber unser geistlicher Werdegang ist oft so, oder? Na? Ich weiß hier nicht, aber bei mir. Ja. Jeden Morgen 2 Stunden stille Zeit von 4 bis 6. Ich. Glaubt ihr es? Das ist manchmal intensiver, manchmal weniger. Aber wie bei Petrus, Jesus sagt, hab keine Angst. Du wirst Menschenfischer. Du wirst Seelsorger, du wirst Coffeebarleiter, du wirst Evangelist, du wirst, was weiß ich, Grünstadts coolster Musiker. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, egal wo ihr steht, Jesus ruft euch das zu, ruft uns das zu. Das gefällt mir. Ja, an anderer Stelle guckt er wieder im Kreis alle Leute an. Er wundert sich wieder. Und dann eine Stelle noch, Jesus weint über Jerusalem. Das zeigt das Herz des Hirten. Jesus weint in Lukas 19, er weint über Jerusalem. Und das ist das ultimative Zeigen von Gefühlen. Ja, weinen können. Echt weinen können. Es gibt ja Leute, die können weinen auf Kommando. Bin ich auch schon mal auf jemanden reingefallen. Aber ich meine wirklich, weinen können und Gefühle zeigen können. Ich glaube, gerade wir Männer, die sind ja leider die meisten jetzt weg, aber ein paar sind ja hier, ne? Wir Männer müssen das vor allen Dingen lernen. Weil uns hat man noch beigebracht, dieser AC/DC-Generation, diese Musik, die wir natürlich nicht mehr hören, aber uns hat man ja noch beigebracht, Männer weinen nicht. Nee, Indianer weinen nicht. Und wir wollten ja alle Indianer sein, also weinen wir nicht. Nun weint, unser Messias weint, und wir sind Indianer und weinen nicht. Da haben wir ein theologisches Problem. Also, wir können weinen. Und das ist auch gerade wichtig in unseren Ehebeziehungen. Da könnt ihr meine Frau fragen. Die erzählt euch da ehrlich, was ich da manchmal für eine Lachnummer bin in der Ehe. Aber auch das kann man lernen. Stück für Stück. Stück für Stück. Okay. Ihr könnt selber noch ein bisschen weiter recherchieren in der Woche, die vor euch liegt. Johannes 12, Vers 27 spricht Jesus über seinen Tod und sagt, mir ist bange, meine Seele ist erschüttert. Was soll ich sagen? Meine Seele ist erschüttert, was soll ich sagen? Jesus selber vor seinem eigenen Tod. Bin erschüttert. Und dann der Oberhammer, und dann bin ich wirklich am Ende. Johannes 15, ich liebe euch. Er spricht zur Liebe über uns, zu uns und Liebe untereinander. Ne? Ich liebe euch, so wie der Vater mich liebt. Bleibt in dieser Liebe. Liebt einander, sagt er dann. Ne? Johannes 15, Vers 9. Und dann sagt er an einer Stelle, ich nenne euch Freunde. Vers 15. Ich werde euch nicht mehr Diener nennen, denn der Diener weiß nicht, was der Herr tut. Ich nenne euch Freunde. Freunde, wir brauchen Freunde. Und wenn Jesus uns Freund nennt, was kann uns dann noch passieren? Wir brauchen übrigens auch menschliche Freunde. Das ist wichtig. Freundschaften pflegen. Wir brauchen Freunde. Unsere Ehefrau sollte unser Freund sein. Unser Ehemann sollte unser Freund sein. Unsere Kinder sollten unsere Freunde sein. Das ist das Ziel, ne? Aber immer kriegen wir das nicht hin. Aber mit Jesus als Freund, er nennt uns Freund. Da sind wir echt auf der guten Seite. Ich habe euch so ein bisschen in die Gefühlswelt, jetzt kommen wir jetzt wirklich zum Ende, 12 Uhr, Punktlandung, in die Gefühlswelt der Bibel, das, was zwischen den Zeilen steht, was man schnell überliest. Jesus kennt unsere Gefühle. Jesus ist Gefühl. Gott ist Gefühl, Emotion. Er kennt unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche. Und wir sind gut aufgehoben. Wir sind gut aufgehoben, egal wo ihr steht. In dieser Welt der Gefühle bei Jesus. Mein Gottesbild hat sich wieder ein bisschen zurechtgerüttelt gestern. Ein kleines Stück, oder ein ganz großes Stück eigentlich, weil ich neu verstanden habe, dass Gott, dass Jesus mich viel besser versteht und viel näher, die Gnade viel greifbarer ist. Sagen wir es mal so, die Gnade Gottes, die uns ja, die singen wir ja, wir wissen das. Aber die Gnade ist viel näher und viel greifbarer und viel natürlicher. Wenn wir uns mal so anschauen, wie Jesus das eigentlich gemacht hat. Dafür bin ich voll dankbar. Im Übrigen ist bei uns auch so ein kleines Wunder passiert. Ich hatte es vergessen zu sagen. Wir haben ja keine Gottesdienste mehr gehabt, weil ihr habt mich jetzt ja predigen hören. Ich habe also diese Gemeinde in Grund und Boden gepredigt. Nachher war niemand mehr da. So, dann haben wir vor 2 Jahren just preached the word. So I did. Und dann haben wir vor 2 Jahren gesagt, wir stellen die Gottesdienste ein, ja. Und haben aber nie aufgehört zu beten. Und jetzt hat Gott eigentlich auch was Witziges gemacht. Gott, ach, das Wichtigste, Gott hat auch Humor. Humor. Jetzt stellen wir uns dann immer so irgendwo so schunkelnde im Bierzelt auf dem Oktoberfest vor. Diesen Humor hat Gott nicht. Das habe ich auch nicht gesagt. Man muss ja vorsichtig sein. Aber Gott hat Humor. Diesen geistlich oder diesen reinen Humor. sag ich mal, hat Gott auch. Also was hat Gott jetzt mit uns gemacht als Gemeinde? Wir haben, also in Gießen sind wir nicht mehr, da stehen noch unsere Möbel. Das ist okay, jetzt haben wir auch keine Miete mehr, haben einen Raum für 250 Leute, aber der Vermieter ist barmherzig, hat gesagt, ihr braucht keine Miete mehr zahlen, wenn niemand kommt, das ist gut. Aber wir könnten dort bis 250 Leute den Gottesdienst machen, okay, das ist zu Ende. Jetzt hat Gott eine Tür geöffnet, super cool, die Amis, die würden sich freuen, wir kriegen jetzt immer Outreach-Teams dann. Wir haben ein Kloster, wir kriegen jetzt ein Kloster, das leer steht, das ist witzig. Kloster Altenberg ist ein Riesenkloster, also gewaltig, aus dem 11. Jahrhundert, ja, das steht leer. Und mit dem Pfarrer Landeskirche hatte ich jetzt ein Gespräch und der mochte mich. Das ist krass. Richtig gerne. Gott hat uns wirklich, also ein toller Typ, richtig toller Typ. Wir haben uns gut verstanden. Ich bin da hingegangen, habe gedacht, das wird eh alles nichts. Wirklich. Wir können die Karren fahren. Ich habe gesagt, wenn das jetzt, das kann nur Gott machen. Weil genau in dieser gleichen, vor 3 Jahren wollte ein Ehepaar von unserer Gemeinde dort heiraten und da hat der Verwaltungsrat des Klosters gesagt, Kevin Chimble, keine Hochzeit bei uns. Und da öffnen sich jetzt die Türen in einem Kloster, das ist ziemlich cool. Also, was haben wir jetzt? Wir mieten einen Raum an dort, wir werden eine Gruppe anfangen, seid herzlich eingeladen, 200 Kilometer und werden eine Bibelstunde machen, immerhin. Ne? Wir machen noch keinen Gottesdienst, aber wir wollen wieder eine Bibelstunde machen im Kloster. Das ist cool. Die Karinsatz kann ich mir noch nicht richtig vorstellen haben. Wir müssen das noch ein bisschen renovieren. Das ist so eine Klostermauer, in der wir dann drin sind. Super cool. Ja. Und dann haben wir auch noch eine Kirche. So eine richtige Kirche dabei. Die können wir auch nutzen, hat der Pfarrer mir gesagt. Das war so eine richtige Kirche. Das ist also so etwa so wie der Grünstädter Dom. Oder was habt ihr hier? So das Größte. Ja, ohne Witz. Also ein Riesenteil. Ja, können wir auch benutzen. Ja. Und ansonsten etwa, was schätzt du, Karin? 300 Räume, ne, um uns herum, alle leer. Das ist spannend. Das ist spannend. Gott hat Humor. Das hätte ich nie gedacht. Und die Amerikaner wären begeistert, eine Calvary Chapel im deutschen Kloster. Also, das ist cool. Gott hat Gefühle. Er hat mich, weil ich habe gesagt, Herr, wenn das jetzt nichts ist, mach was. Mach was. Ich habe mich so ein bisschen wie Petrus vor Gott gelegt und habe gesagt, ich mach was. Und so wie bei Petrus hat er gesagt, hab keine Angst. Ja. Und jetzt sind wir im Kloster. Mal sehen. Nächstes Mal weiß ich schon mehr. Okay, lass uns noch zusammen aufstehen und beten. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für diese Gemeinde hier, die so lebendig, frisch, fröhlich und in deinem Wort einfach sich bewegt. Herr, hab Dank für die Menschen hier. Und wir wollen einfach nicht vergessen auch, dass hier noch viel, viel mehr Menschen sind draußen, die nichts mit deinem Wort am Hut haben. Und wir wollen einfach in unseren Herzen jetzt gemeinsam für die beten, die nicht hier sind, Herr. Dass die einfach hierher finden und dich vielleicht neu entdecken als liebevollen Vater, so wie wir es heute gehört haben, als ein Gott der Gefühle, ein Gott der Liebe, Herr. Und noch nicht von irgendwelchen Presseberichten verschreckt sind über das, was Christen alles machen oder nicht machen. Herr, wir bitten dich, dass Menschen dir hier begegnen, dass du Grünstadt wirklich mit deinem Geist und deiner Liebe überziehst, Herr. Ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, dass es einfach ein cooler Sonntag heute wird. Sei auch bei den Männern jetzt. Lass sie zurückkommen und einfach frische Impulse in Familie, Ehe und Beruf mitbringen, Herr, und einfach gute Zeit mit ihren Frauen dann auch wieder haben und ihren Kindern. Und danke dir für den super Tag heute, für den super Vormittag hier. Und bitte ich um deinen Segen für diese Gemeinde, Herr. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank. War schön bei euch.